Deutschlandfunk Doku.
And we are going to keep organizing and we are going to stand against you. Like this.
We cherish the idea of wildcat strikes because that's our only tool to say no to the things that are affecting us.
Im Sommer 2021 streiken Beschäftigte des Lieferdienstes Gorillas in Berlin. Sie sind unzufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen, kritisieren unter anderem befristete Verträge, die Ausrüstung der Fahrerinnen und Fahrer sowie die Dienstplanung. Das Unternehmen erklärt, die Kritik ernst zu nehmen und viele Punkte bereits verbessert zu haben.
Es ist ein wilder Streik. Keine Gewerkschaft hat dazu aufgerufen. Etwa 350 werden daraufhin nach Angaben von Verdi entlassen. Auch die 32-jährige Doigu Kaya. Sie klagt vor dem Berliner Arbeitsgericht.
You learn that this understanding of wildcat strikes being illegal is actually coming from outdated rulings that were done by non-convicted Nazi judges.
Man erfährt, dass diese Auffassung, wonach wilde Streiks illegal sind, tatsächlich auf veralteten Urteilen beruht, die von nicht verurteilten Nazi-Richtern gefällt wurden. Bei meiner Verhandlung bezog sich der Richter auf diese Urteile. Er sagte, das gilt so seit 60 Jahren. Warum versuchen Sie, das zu ändern? Ich fragte ihn, ob er denn wüsste, wer hinter dieser Rechtsprechung steckt. Anstatt den Namen dieser Person Hans-Karl Nipperdey zu nennen, sagte er, das sei ein Senat gewesen. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man die Handschrift eines nicht verurteilten Nazi-Richters, die noch heute den Kampf von ArbeiterInnen beeinträchtigt.
Den Unternehmern treu ergeben. Das paternalistische Arbeitsrecht des Hans-Karl Nipperdey. Ein Feature von Peter Kessen.
Hans-Karl Nipperdey wurde am 21. Januar 1895 im thüringischen Berka geboren und starb am 21. November 1968 in Köln. Nipperdey war Professor für bürgerliches Recht, Handels- und Arbeitsrecht, zuerst in Jena, ab 1925 in Köln. Sein wichtigstes Amt von 1954 bis 1963 war er erster Präsident des Bundesarbeitsgerichts in Kassel.
Nipperdey erhielt das große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband der Bundesrepublik Deutschland.
Im Dritten Reich arbeitete Nipperdey für die Akademie für deutsches Recht unter dem Präsidenten Hans Frank, der 1946 als Hauptkriegsverbrecher hingerichtet wurde. Nipperdey schrieb an einem nationalsozialistischen Volksgesetzbuch, welches das bürgerliche Gesetzbuch ersetzen sollte.
Nipperdey hat das deutsche Arbeitsrecht vor 1949 wie danach als Wissenschaftler, Funktionär und Richter durch außerordentliche juristische Kompetenz und geschickte Einflussnahme bis heute geprägt, wie sonst wohl kein anderer Arbeitsrechtler.
Ulrich Preis, Professor für Rechtswissenschaft an der Universität Köln.
Da hat dann Albrecht Zäuner, das war einer unserer durchaus konservativen Arbeitsrechtlehrer, aber relativ unabhängiger Mensch, der hat dann gesagt, ja, der wilde Streik verdankt seine Wildheit dem Bundesarbeitsgericht.
Dr. Rolf Gefgen, Rechtsanwalt für Arbeitsrecht. Er kämpft seit 55 Jahren gegen den Einfluss Nipperdeys.
Es ist so ein bisschen eigentlich das chinesische Verständnis von Gewerkschaften. Gewerkschaften gibt es ja in China auch, aber die müssen also die kollektiven Aktionen unter Kontrolle bringen und dann zu einem Ende führen. Das ist das Modell von Herrn Nipperdey gewesen.
Noch im Jahr 2021 sind sie in Deutschland spürbar. Die Einflüsse des Juristen und Bundesarbeitsgerichtspräsidenten Hans-Karl Nipperdey.
Wenn der Streik der Gorillas-Fahrer für illegal erklärt wird?
Wenn in Deutschland die europäische Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern bis zum 17. Dezember 2021 innerhalb der von der Europäischen Union gesetzten Frist nicht umgesetzt wird?
Oder wenn die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer für ihr Streikrecht vor Gericht ziehen muss?
Um 8 Uhr heute Morgen saßen und standen die Arbeiter der deutschen Werft dicht gedrängt in der großen Schiffbauhalle. Sie waren zusammengekommen, um in einer Betriebsversammlung einen Entschluss darüber herbeizuführen, ob die deutsche Werft sich dem Streik der Howaldwerft anschließen sollte oder nicht.
Im August 1955 streiken etwa 11.000 Hamburger Werftarbeiter bei den Howaldswerken und der Stülkenwerft für mehr Lohn. Die Gewerkschaft lehnt den Streik ab, weil der Tarifvertrag noch gilt.
Dieser Arbeitskampf, der kann in keiner Weise von der Gewerkschaft anerkannt werden. Wir sind uns bewusst, dass wir nicht vertragsbrüchig werden dürfen. Aber die Kollegen sind sich nicht klar darüber, dass dieser Kampf nicht in dieser Form geführt werden kann, sondern dass es Sache der Tarifvertragsparteien ist, hierüber zu entscheiden und zu entschließen.
Der Betriebsratsvorsitzende Hansen kann sich gegen ein Streikkomitee nicht durchsetzen. Der Streik findet trotzdem statt. Die Beteiligten werden später entlassen.
Streiks sind im Allgemeinen unerwünscht, weil sie volkswirtschaftliche Schäden hervorrufen.
Zitat aus einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 28. Januar 1955. Präsident des Gerichtes war Hans-Karl Nipperdey.
Hier hat der große Senat des Bundesarbeitsgerichts in einer sehr bekannt gewordenen Entscheidung im Jahre 1955 ausgesprochen, dass der Streik um die Arbeitsbedingungen, der nach Beendigung eines Tarifvertrages stattfindet, von dem Makel einer Illegalität, von dem Makel der Rechtswidrigkeit befreit ist.
Nipperdey in einem Radiointerview 1958.
Die Streikrechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts unter Nipperdey war hart gegenüber den Gewerkschaften.
Christoph Schmidt-Scholemann, ehemaliger Richter am Bundesarbeitsgericht in den Jahren 2001 bis 2014.
Man hat, wenn die Gewerkschaften die Regeln, die damals vom Bundesarbeitsgericht aufgestellt worden waren, wenn die Gewerkschaften diese Regeln auch nur wenig verletzt haben, wurden sie vom Bundesarbeitsgericht zur Leistung von Schadensersatz verurteilt, an die andere Seite, also an die Arbeitgeberseite.
So zum Beispiel die IG Metall. Vom ersten Senat des Bundesarbeitsgerichtes unter Nipperdey am 1. Oktober 1958 wegen eines Werftarbeiterstreiks. Der ehemalige Justiziar der Gewerkschaft, Professor Michael Kittner, schreibt dazu:
Die Verurteilung zum Schadensersatz hatte geradezu traumatische Wirkungen auf die IG Metall. Fortan stand die Sorge, ein Streik könne unzulässig sein, stets oben an bei allen ihren tarifpolitischen Diskussionen.
Zum entscheidenden Punkt erklärte Nipperdey die Frage nach der Sozialadäquanz eines Streiks. In seinen Worten 1953:
Handlungen, die sich im Rahmen der allgemeinen Ordnung des menschlichen Zusammenlebens halten und damit sozial adäquat sind, sind nicht tatbestandsmäßig und kommen als unerlaubte Handlung nicht in Betracht.
Professor Ulrich Preis, Rechtswissenschaftler an der Universität Köln.
Aus dieser Formel können Sie alles und jedes herleiten. Das hat er dann auch gemacht. Er urteilte dann aus dem Grundsatz der Sozialadäquanz. Und Nipperdey entwickelte daraus, das eine ist zulässig, das andere ist nicht zulässig. Der Sympathiestreik ist zulässig, aber der politische Streik nicht, weil der politische Streik passt nicht in das System des kollektiven Arbeitsrechts, das das Ziel hat, Konditionen, gute Konditionen für die Arbeit der Arbeitnehmer auszuhandeln.
Der Historiker Peter Birke hat das Buch »Wilde Streiks im Wirtschaftswunder« geschrieben und Arbeitsniederlegungen Anfang und Ende der 50er Jahre verglichen. Die Zahl der Streiks und der Streikenden hat sich in der Zeit mehr als halbiert.
Zwischen 1954 und 1959 erreicht die Zahl der Ausfalltage pro 1000 Beschäftigte nur in zwei Jahren, 1954 und 1956, annähernd das französische oder britische Niveau. Stets blieb die Zahl weit unter dem Level, das beispielsweise in Italien, den USA oder Belgien erreicht wurde.
Wir haben in Deutschland eine im internationalen Vergleich sicherlich sehr eingeengte Streikrechtsprechung.
Hartmut Bäumer, Vorsitzender von Transparency International und ehemaliger Richter am Arbeitsgericht.
Und da ist die Verbindung von alleinigem Streikrecht für Tarifforderungen das erste ganz einengende. Das zweite ist, wenn ein Tarifvertrag abgeschlossen wurde mit einer bestimmten Laufzeit, dann gilt die Friedenspflicht. Das kennen andere Länder so auch nicht. Und das sind Dinge, die gehen sicherlich auch auf Nipperdey zurück. Die Einengung des Streikrechts nur auf Tarifauseinandersetzung, da geht es gar nicht mal nur um politische Streik, sondern eben auch um andere Fragen aus dem Arbeitsrecht.
Am 2. Mai 1933 beginnt der Sturm auf die Häuser der freien Gewerkschaften. Diese werden verboten, alle Verbandsvorsitzenden in Schutzhaft genommen.
Weder hat der eine das Recht, den anderen auszusperren, noch hat er das Recht, die Arbeit zu verweigern, denn wer ist denn der Leidtragende durch die ganze Nation, bloß weil zwei sie nicht einig werden können. Über den beiden muss naturgemäß eine hohe Autorität stehen. Und es ist nun die Autorität der Gemeinschaft, die Autorität des Staates.
Das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit sorgt für die Gleichschaltung in den Betrieben. Es gibt keine Streiks und keine Rechte für die Arbeiterbewegung mehr.
Dieses Gesetz ist das Fundament der deutschen Produktionsmaschine, die Aufrüstung und Weltkrieg ermöglichte. Hans-Karl Nipperdey hat die Anwendung des Gesetzes durch seinen Kommentar 1934, 1937 und 1943 mitgeprägt.
In der Ausgabe von 1943 äußern sich Nipperdey und sein Co-Autor Alfred Hück auch zum Arbeitsverhältnis von Ausländern. Polen und sogenannte Ostarbeiter, also sowjetische Kriegsgefangene und Deportierte, stehen für die Kommentatoren nicht in einem Arbeitsverhältnis, sondern lediglich in einem Beschäftigungsverhältnis. Speziell Polen könnten keine Gefolgschaftsangehörigen sein. Sie stünden unter sogenanntem Sonderrecht.
Im Kommentar finden sich keine weiteren Ausführungen dazu. In der Praxis erleiden die Menschen Entrechtung, Diskriminierung, Ausbeutung, Hunger oder Tod.
Hans-Karl Nipperdey beginnt 1935 als Mitglied der Akademie für Deutsches Recht am sogenannten Volksgesetzbuch mitzuarbeiten, welches das bürgerliche Gesetzbuch ersetzen soll.
Nipperdey schreibt unterm Hakenkreuz von der gewaltigen Stoßkraft der neuen Weltanschauung und von der Familie als Keimzelle des Volkes und der Rasse.
Im November 1959 erklärt Nipperdey,
dass ich den Narzissmus zu jeder Zeit verabscheut und nach besten Kräften leidenschaftlich bekämpft habe. Wer in der Diktaturzeit hier im Lande für Recht und Gerechtigkeit, für rechtsstaatliches Denken gegen die beabsichtigte Zerschlagung des BGB und seine Auflösung in narzisstische Einzelgesetze für ein soziales Tarifrecht wirken wollte, musste sich, wie jeder Kenner weiß, beim Kampfe tarnen.
Nipperdey verliert nach der Niederlage des Nationalsozialismus zunächst seine Professorenstelle. Ein britisches Untersuchungsteam konstatiert, dass er die Philosophie und die Ziele des Nationalsozialismus unterstützt habe.
Tatsächlich hat Nipperdey auch bedrohten jüdischen Menschen geholfen. Er hatte eine jüdische Großmutter, galt als sogenannter Mischling zweiten Grades, wurde aber aufgrund seiner Kriegsteilnahme im Ersten Weltkrieg nicht verfolgt.
Nipperdey gelingt dank verschiedenster Unterstützer die Entnazifizierung und der berufliche Wiedereinstieg. 5 Jahre lang vertritt er als Jurist gewerkschaftsnahe Positionen. Später verfasst er auch Gutachten für die Arbeitgeberseite. Im Jahr 1954 wird er Präsident des Bundesarbeitsgerichtes.
Seine Urteile zum Streikrecht und zur Tarifeinheit beschäftigen die Bundesrepublik auch noch im Herbst des Jahres 2021.
Hauptbahnhof Mannheim, heute früh um 7. Ein Großteil der Züge fällt aus. In der Bahnhofshalle herrscht wenig Betrieb. Die meisten wissen, dass die Lokführer streiken.
Am 30. August 2021 kündigt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, die GDL, einen weiteren Streik für bessere Arbeitsbedingungen und Gewerkschaftsrechte an.
Die Bahn möchte uns kein Stück weit entgegenkommen. Und das Scheinangebot, was sie am Sonntag noch gebracht hat, das kann man leider Gottes auch einfach zu den Akten legen. Da soll mal was Ordentliches kommen und ich denke, dann wird es auch keine Streiks mehr geben.
Im November 2020 hat die GDL die selbst auferlegte Beschränkung auf das Zugpersonal beendet und sich für alle Bahnmitarbeiter geöffnet. Die GDL befürchtet seit dem Inkrafttreten des Tarifeinheitsgesetzes im Jahr 2015 von der konkurrierenden Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG verdrängt zu werden. Nur noch eine, und zwar die jeweils größte Gewerkschaft, soll in einem Betrieb Tarifverträge abschließen können.
Tarifeinheit stand bis 2014 nicht im Gesetz.
Christoph Schmitz-Scholemann, ehemaliger Richter am Bundesarbeitsgericht in den Jahren 2001 bis 2014.
Das war, man könnte es etwas übertrieben sagen, ein Überraschungscoup von Nipperdey in einer Entscheidung Ende der 50er Jahre, wo er das aus dem Hut gezaubert hat. Ja, der hat einfach gesagt, es kann nicht sein, dass in einem Betrieb oder Unternehmen gleichzeitig mehrere Tarifverträge gelten von unterschiedlichen Gewerkschaften. Es kann in jedem Betrieb nur einen Tarifvertrag geben.
Wir streiken! Wir streiken! Wir streiken!
Das ist die Frage, wer darf sozusagen streiken, wenn mehrere Gewerkschaften auf demselben Feld konkurrierend tätig sind?
Professor Michael Kittner, Rechtswissenschaftler an der Universität Kassel und langjähriger Justiziar der Gewerkschaft IG Metall.
Und da ist in der Tat richtig, da hat der Nipperdey in dem Jahre 55 dieses Urteil ziemlich drastisch auch beeinflusst. Und zwar, das ist inzwischen von Zeitzeugen beglaubigt, weil die führenden DGB-Gewerkschafter zu ihm kamen und in der Sorge, dass es neue kommunistisch beeinflusste Kleingewerkschaften geben könnte.
Wenn die Tarifeinheit festlegt, dass nur der Tarif von einer Gewerkschaft gilt, dann kann auch nur diese Gewerkschaft zum Streik aufrufen.
Das heißt, man hat nicht wie in Frankreich, England oder so eine kommunistische, eine christliche, eine sozialdemokratische, eine liberale, verschiedene Gewerkschaften, die alle auf demselben Markt tätig sind, nämlich Arbeitnehmerinteressen zu vertreten. Das heißt, unmittelbar begünstigt von der Tarifeinheit waren der Deutsche Gewerkschaftsbund und alle Arbeitgeber, die im Deutschen Arbeitgeberverband organisiert waren. Wenn man es in wirtschaftlicher Terminologie sagt, war das ein Kartell.
Die Tarifeinheit ist bis Anfang 2010 aufgrund einer über Jahrzehnte andauernden ständigen Rechtsprechung geltendes Recht. Dann ändert das Bundesarbeitsgericht seine Meinung.
Im Grunde genommen hat man auf einmal sich gefragt, na ja, wo steht denn das eigentlich?
Der ehemalige Richter am Bundesarbeitsgericht, Christoph Schmidt-Schulemann, rekapituliert die Gründe des Urteils.
Und dann hat man gesagt, na, es steht nirgendwo, außer in einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Und hat dann damit Schluss gemacht. Es spielt, glaube ich, auch eine sehr starke Rolle, die Diversifizierung der Arbeitswelt, die Ausdifferenzierung der Arbeitnehmerinteressen, die eben nicht mehr alle an einem Strang zogen. Und ich glaube, dass das eine große Rolle gespielt hat.
Statt Tarifeinheit herrscht 4 Jahre lang erweiterte Tarifpluralität. Die Große Koalition aus SPD und CDU-CSU beendet diese mit dem Tarifeinheitsgesetz vom Juli 2015. Seitdem bestimmt wieder die mitgliederstärkste Gewerkschaft im Betrieb.
An dieser Stelle zu Nipperdey zurück, ja, in der Tat. Jedenfalls will man den Grundsatz der Tarifeinheit an dieser Stelle mit dieser Normschöpfung, will man dieses sozusagen durchsetzen.
Professor Ulrich Preis von der Universität Köln. In den vergangenen 15 Jahren haben die Gerichte in 3 Prozesswellen bestätigt, dass die GDL auch als kleinere Gewerkschaft Tarifverträge abschließen darf. Sie scheiterte jedoch mehrmals mit ihren Klagen gegen die Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes bei der Deutschen Bahn. Das Gesetz gilt weiterhin. In 71 Betrieben sind die Mehrheitsverhältnisse zwischen GDL und EVG im Herbst 2021 unklar. Sie sollen in einem notariellen Verfahren geklärt werden.
Am 16. September 2021 geben Bahn und GDL eine gemeinsame Pressekonferenz. Der Streik ist beendet. Man hat sich auf einen Tarifvertrag geeinigt. Neben Lohnfragen sei es, so der GDL-Vorsitzende Klaus Weselski, vor allem um die Gewerkschaftsfreiheit gegangen.
Ich möchte an der Stelle eins nicht unerwähnt lassen, und das ist das, was Sie zum wiederholten Male in den Auseinandersetzungen zwischen der Arbeitgeberseite und uns als Kern der Auseinandersetzung behalten sollten. Es ging um Freiheitsrechte, und die sind weder schlichtbar noch sind sie verhandelbar. Es ging um Grundgesetz, Artikel 9 Absatz 3. Und die Frage, ob wir Tarifverträge für alle unsere Mitglieder abschließen können oder nicht. Wir haben auch hier einen Kompromiss gemacht. Wir schließen Tarifverträge für alle Beschäftigtengruppen in allen Eisenbahnverkehrsunternehmen des DB-Konzerns ab. Wir werden keinen Tarifvertrag abschließen für den Bereich der Infrastruktur, Fahrdienstleiter und Station und Service.
Nipperdeys Tarifeinheit steht dem weiter entgegen.
Köln. Hier hat die Familie Nipperdey gelebt. In einer wuchtigen, zweigeschossigen Villa aus den frühen 20er Jahren, gelegen in der sogenannten Professorensiedlung. Von 1925 bis zum Jahr 1968. 5 Kinder wuchsen hier auf.
Hier hat Hans Karl Nipperdey wohl auch im Jahr 1961 über seine Festrede zum 10-jährigen Bestehen des Bundesverfassungsgerichts nachgedacht.
Die deutschen Gerichte werden wiederum im Einklang mit dem Bundesverfassungsgericht sich zu den Worten des zu früh dahingeschiedenen und neuerdings angegriffenen Günter Holstein aus dem Jahre 1926 bekennen. Seine letzte Tiefe erhält der Rechtsstaatsbegriff doch erst, wenn er gefasst wird als der Gedanke des Staates, der aus der Gerechtigkeit und für die Gerechtigkeit lebt und so die nationale Gemeinschaft zur letzten ethischen Höhe sozialen Seins führt.
Diese Neigung zu höheren Werten, sie findet man häufiger bei Nipperdey. Das bekannteste Foto zeigt ihn als resoluten, gefassten Herrn mit würdevollen Gesichtszügen, das schwarze Haar streng zurückgekämmt.
Seine berühmte Tochter, die feministische Theologin Dorothee Sölle, erinnert sich 1981 an die Jahre unterm Hakenkreuz.
Meine Eltern waren so bürgerliche Antinazis und hatten sehr, sehr viele jüdische Freunde, die also zum Teil rausgegangen waren. Wir hörten immer den ausländischen Sender. Ich bin eigentlich so in zwei Sprachen aufgewachsen. Die eine, die man zu Hause sprechen durfte, und die andere, die man in der Schule und draußen sprach. Als 8- oder 9-jähriges Kind wusste ich ganz genau, was das Wort Konzentrationslager bedeutet. Und dass, wenn man draußen die Sprache des Hauses spricht, dann kommen wir alle ins KZ. Halt den Mund.
Hildegard Nipperdey, die Ehefrau, ein paar Jahre später.
Er ging nicht aktiv in die Politik, aber er interessierte sich sehr dafür. Darum war er ja auch so geschockt, wie dann diese fürchterliche Entwicklung zum Nationalsozialismus kam. Er war nie Mitglied der Partei. Er war ja auch Mitglied der berüchtigten Akademie für deutsches Recht. Aber das waren ja alles Bestrebungen, dass diese Männer wünschten, das größere Übel zu verhüten und das Positive auch in das neue Arbeitsrecht einzubringen.
Im Betriebe arbeiten der Unternehmer als Führer des Betriebes, die Angestellten und Arbeiter als Gefolgschaft, gemeinsam zur Förderung der Betriebszwecke und zum gemeinsamen Nutzen von Volk und Staat. So heißt es in dem ersten Paragraphen des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit, das am 20. Januar 1934 von der Reichsregierung erlassen worden ist.
Eine Sendung aus dem Jahr 1939 zum 5. Jahrestag des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit. Hans Karl Nipperdey hat den maßgeblichen Kommentar dazu verfasst.
Gesetzgeber bei der Betriebsordnung ist der Führer des Betriebes, der die Autonomie für die Betriebsgemeinschaft ausübt. Ausnahmsweise an seiner Stelle der Reichstreuhänder.
Das war nichts anderes als das faschistische Arbeitsrecht. Kodifiziert, niedergelegt in einem Arbeitsgesetzbuch und in dem eben nicht mehr Arbeitgeber, Arbeitnehmer existierten, sondern nur noch Betriebsführer und Gefolgschaft.
Die Tageszeitung Taz hat Rolf Gefgen einmal als sogenannten Linksanwalt bezeichnet.
Gefgen bezeichnet sich selbst als 68er. Während der Studentenrevolte in Hamburg hat sein Kampf gegen Nipperdey begonnen.
Eine ordentliche Vollversammlung nach dem Streik soll die Maßnahmen der Jurafakultät gegen das Hochschulgesetz beschließen.
Es sind wirklich nicht darum, hier irgendwelche Deklarationen den Professoren zu geben. Das haben wir ein Jahr lang deutlich gemacht, was wir wollen. Und das haben sie uns permanent verweigert. Jetzt haben wir uns jetzt selbst hier das Institut genommen und arbeiten. Wir haben gestern auf der
Vollversammlung-Resolution durchgebracht.
Seine Immatrikulationsfeier findet am 9. November 1967 im Audimax der Universität Hamburg statt. Plötzlich enthüllen zwei Studenten ein Transparent. Den Moment hat Gefgen in seinem Buch Einspruch im Namen der Arbeit festgehalten. Weiße Buchstaben auf schwarzem Grund bilden die Parole:
Unter den Talaren, Muff von 1000 Jahren.
Wir haben dann insbesondere bei den Juristen uns konkret auseinandergesetzt mit den aus unserer Sicht reaktionären Lehrinhalten, insbesondere beim Arbeitsrecht. Und die war eben geprägt Von Alfred Huck und Hans-Karl Nipperdey. Es gab, außer Nipperdey gab es eigentlich fast gar nichts. Alle möglichen Lehrbücher, Kurzlehrbücher oder Kompendien oder Gesetzessammlungen trugen den Namen Nipperdey. Und wenn sie nicht den Namen Nipperdey trugen, dann waren das die Namen von Schülern, die er hatte.
Der junge Gefgen arbeitet in der sogenannten kritischen Fachgruppe Arbeitsrecht mit. Im Jahr 1972 veröffentlicht er eine Streitschrift, die sich besonders mit Nipperdey beschäftigt.
Dieses Papier Arbeitsrecht im Kapitalismus setzte sich eben vorwiegend mit der Ideologie des personenrechtlichen Gemeinschaftsverhältnisses auseinander, eben mit einer faschistischen Ideologie, die Herr Nipperdey aus der Zeit nach 1933 in die Zeit nach 1945 hinübergerettet hatte. Und Nipperdey hat es Wort für Wort in die neue Zeit übertragen. Er hat dann ausgetauscht, Gefolgsmann gegen den Arbeitnehmer, aber im Inhalt her hat sich nichts geändert. Es war immer noch die Betriebsgemeinschaft. Nipperdey hat versucht, eben immer wieder die Gemeinschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu predigen. Die Betriebsgemeinschaft, aber auch die Gemeinschaft im einzelnen Arbeitsverhältnis.
Gefgen trifft im Jahr 1973 der sogenannte Radikalenerlass. Nicht zuletzt wegen der Streitschrift gegen Nipperdey soll er nicht verbeamtet werden. Die Causa interessiert auch das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Daraufhin verkündet der Hamburger Bürgermeister Peter Schulz im März 1973 auf einem Parteitag, dass Gefgen trotzdem verbeamtet werden könne.
Bis heute kämpft Gefgen gegen den Einfluss Nipperdeys in Artikeln wie zum Beispiel für die Wochenzeitung Freitag und auf seiner Webseite. Im Februar 2021 veröffentlicht er sein Buch »Einspruch im Namen der Arbeit – Geschichten aus dem Anwaltsleben eines 68ers« über die, Zitat, »reaktionären Rechtsauffassungen von Nipperdey« schreibt er:
»Das Arbeitsrecht wurde beherrscht von Professor Hans-Karl Nipperdey. Die von ihm geprägte Ideologie der Sozialadäquanz war gänzlich außerhalb jeder bürgerlichen Legalität angesiedelt und diente nur der Reproduktion reaktionärer Rechtsauffassungen, darunter vor allem die Idee vom Arbeitsvertrag als einem personenrechtlichen Gemeinschaftsverhältnis, das aus der Tiefe der faschistischen Volksgemeinschaft hervorgeholt oder besser wieder neu aufgelegt worden war.«
In der vierten Auflage von Nipperdeys Kommentar zum Gesetz der Ordnung der nationalen Arbeit aus dem Jahr 1943 heißt es:
Treu und Glauben unter besonderer Berücksichtigung der entscheidenden Gedanken des neuen Arbeitsrechts, Betriebsgemeinschaft, Arbeitsverhältnis und Treueverhältnis, § 2, Arbeit als Dienst an Volk und Staat und die Fürsorgepflicht, müssen für die Auslegung maßgebend sein.
Die Treuepflicht stammt ursprünglich aus dem germanischen Recht, das im 19. Jahrhundert unter Rechtswissenschaftlern eine Renaissance erlebte und dann im Nationalsozialismus eine radikale Auslegung erfuhr. Diese Treuepflicht des Dritten Reiches wandelte die bisherigen sachlichen Rechtsansprüche zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in personenrechtliche Ansprüche um und beherrschte das gesamte Arbeitsverhältnis.
So folgte zum Beispiel aus der Treuepflicht, dass ein Beschäftigter auch andere als im Arbeitsvertrag vereinbarte Leistungen erbringen musste. Die Beschäftigten hatten bei Bedarf auch Mehrarbeit, selbst über die regelmäßige gesetzliche Höchstarbeitszeit hinaus zu leisten.
Diese Treuepflicht ist auch Teil der Rechtsordnung der Bundesrepublik geworden, und zwar im Bürgerlichen Gesetzbuch. Professor Dr. Michael Kittner, Rechtswissenschaftler an der Universität Kassel und ehemaliger Justiziar der Gewerkschaft IG Metall.
Das ist ein sehr überkommener Begriff, der insbesondere auch aus NS-Zeiten her und eine der wirklich wenigen Kernangelegenheiten, wo das NS-Recht substanziell in die Bundesrepublik hinein noch transportiert worden ist. In der Sache handelt es sich um die Frage, ob Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Vertragsleistung hinaus noch Pflichten gegeneinander haben. Und das, was früher unter dem Begriff Treuepflichten und Fürsorgepflicht subsumiert war, steht heute unter Nebenpflichten. Das steht ausdrücklich im BGB, im Paragraphen 241 Absatz 2, also die Pflicht, auf die Gegenseite eines Vertrags Rücksicht zu nehmen.
Zu den Nebenpflichten zählen die Anzeige- und Nachweispflicht im Krankheitsfall, Sorgfalts- und Schadensabwendungspflichten, das Wettbewerbsverbot, Verschwiegenheitspflicht und das Schmiergeldverbot.
Zentral ist hier die Pflicht zur Verschwiegenheit, die bis zur Deckung von Straftaten reicht und auch das Privatleben betreffen kann.
Entsprechend legte das sogenannte Maulkorb-Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom 24. August 1972 fest, dass die Meinungsfreiheit des Arbeitnehmers nicht die Interessen des Arbeitgebers beeinträchtigen dürfe. Am 4. Juli 1991 und am 3. Juli 2003 verkündet das BAG Urteile, die Strafanzeigen gegen den Arbeitgeber nur eingeschränkt ermöglichen.
Und dann kommen wir eben zu dem Thema der Meinungsfreiheit im Arbeitsverhältnis.
Dr. Augusto Klengel, Rechtswissenschaftler beim gewerkschaftsnahen Hugo-Sinzheimer-Institut.
Dass man eben eine hergebrachte Meinung hatte, dass man gegenüber der Öffentlichkeit keine Missstände aus dem Arbeitsverhältnis öffentlich macht. Heute würde man dazu sagen Whistleblowing. Das ist sozusagen sehr restriktiv gesehen worden. Ja, also das ist sozusagen die traditionelle Auffassung im deutschen Recht und die Urteile der Gerichtsbarkeiten sind so, dass man Missstände im Betrieb nicht aufzudecken hat, eben aufgrund eben dieser Loyalitätspflichten gegenüber dem Arbeitgeber. Und wenn das gemacht wird, wenn man also dann direkt auch an die Öffentlichkeit geht oder auch an eine Behörde, dann ist das eine Pflichtverletzung, die zur Kündigung führen kann.
Irgendwann hat man dann halt gemerkt, die Sachen, die abgelaufen waren, habe ich halt weggeschmissen, weil es sich so gehört. Und auf einmal waren sie wieder da.
Eine Hamburger Arzthelferin geht 2016 zum Gesundheitsamt und zeigt ihren Chef an.
Wenn sie mit benutzten Kanülen gestochen werden, man weiß halt nicht, was derjenige vorher hatte. Es kann sein, dass sie dann dadurch HIV bekommen, sie können dadurch Hepatitis bekommen. Alle möglichen Erkrankungen, die halt über Blut oder Körperflüssigkeiten übertragen werden können.
Gesundheitsbehörde und Staatsanwaltschaft ermitteln. Es kommt zu einer Razzia in der Praxis und zur fristlosen Kündigung der Arzthelferin durch den Arzt.
Rechtsanwalt Rolf Gefgen ficht die Kündigung an und beruft sich auf Artikel 10 der Europäischen Konvention für Menschenrechte, die Meinungsfreiheit. Das Gericht teilt die Auffassung in einem Auflagenbeschluss vom 28. Februar 2017.
Und dann ist es zu einem Vergleich gekommen, bei dem ihm eine relativ hohe Abfindung gezahlt wurde und sie ist dann ohne Schaden aus dieser ganzen Angelegenheit herausgekommen.
Rolf Gefgen erzielt vor Gericht einen Sieg gegen die nipperdeischen Rechtstraditionen. Gut 50 Jahre nachdem er an der Universität Hamburg im Oktober 1967 den Kampf begonnen hat. Die europäische Rechtsprechung habe das möglich gemacht.
Auf jeden Fall. Wenn wir diese Korrektur der Rechtsprechung, die ja da der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte vorgenommen hat, nicht hätten, dann wären wir im Prinzip heute noch bei dem Stand, den also seinerzeit Herr Nipperdey durch sein berühmtes personenrechtliches Gemeinschaftsverhältnis uns kredenzt hat. Aber er war es und nicht irgendwelche geheimnisvollen Mächte. Er war es, der die Rechtsprechung auf diese Weise geprägt hat. Und die war eben gezeichnet von einem Treueverhältnis des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber, das letztlich auf Unterordnung gerichtet war. Unterordnung im Sinne von, das ist nicht ein Mensch, der sämtliche staatsbürgerlichen Rechte und auch Pflichten hat, wie zum Beispiel insbesondere Meinungsäußerungsfreiheit, sondern es ist jemand, der in erster Linie den Interessen des Arbeitgebers gemäß zu handeln hat. Das Interesse des Arbeitgebers als Maßstab für das, was der Arbeitnehmer machen kann. Wie absurd das ist, fällt vielleicht manchen Leuten heute erst auf.
Nee, aber die CDU auf die Oppositionsbank ist gut.
Passt. Inge Hannemann sitzt im holzgetäfelten Ladenbüro der Partei Die Linke und unterhält sich mit dem Kreisvorsitzenden Torben Peters. Bundesweit bekannt wurde sie 2013 als die sogenannte Hartz-IV-Rebellin. Sie galt als die erste Sachbearbeiterin eines Jobcenters, die öffentlich die Praxis der Behörde kritisierte.
Es hat sich über die Jahre kumuliert, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr in mein Büro gehen. Ich habe es nicht mehr geschafft, aus meiner Wohnung rauszukommen, weil ich spürte, ich verliere den Respekt vor den Erwerbslosen. Wenn ich jetzt in das Büro gehe, werde ich zynisch vor den Erwerbslosen und ich würde sie sehr ungerecht behandeln. Das heißt, ich würde sie sanktionieren.
Inge Hannemann kritisierte unter anderem die mitunter vollständige Streichung der finanziellen Unterstützung, die kontraproduktive Orientierung an Quoten, nutzlose Arbeitsmaßnahmen und die Förderung prekärer Jobs. Veröffentlicht hat sie alles zuerst in ihrem Blog.
Also die Bundesagentur für Arbeit sagt inzwischen auch, Sanktionen sind kontraproduktiv. Aber vorher war ja immer, Sanktionen müssen sein, sind Erziehungsmaßnahmen. Und plötzlich sagt die Bundesagentur für Arbeit, naja, das bringt ja auch nicht, wenn man 100% sanktioniert. Das führt ja zur Obdachlosigkeit. Und vorher wurde ich für diese Aussage, habe ich eine Abmahnung bekommen. Es hat schon was bewirkt.
Der Begriff der Treue hat auch in ihrem Prozess eine zentrale Rolle gespielt. Sie hatte sogar ein Gelöbnis abgelegt.
Und damit habe ich ja auch argumentiert, ich gelobe, ich werde meine Dienstobliegenheiten gewissenhaft erfüllen und das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland sowie die Gesetze wahren. Und so habe ich auch vor Gericht argumentiert, dass wenn ich Erwerbslosen das Existenzminimum auf null kürze, wirklich das Geld wegnehme, ich gegen das Grundgesetz verstoße. Und deswegen habe ich ja sozusagen meinen Job verloren. Und um diese Frage ging es im Grunde genommen nachher nur noch eigentlich in diesem Verfahren. Habe ich gegen das Grundgesetz verstoßen oder nicht? Habe ich gegen das Gelöbnis verstoßen oder nicht? Also gegen die Treuepflicht oder nicht?
Die Bundesagentur für Arbeit wollte Inge Hannemann nicht mehr beschäftigen. Es kam letztlich zu einem Vergleich. Inge Hannemann wurde versetzt. Dann hörte sie auf, für das Jobcenter zu arbeiten, wurde Abgeordnete der Linkspartei in der Hamburger Bürgerschaft. Wegen einer Erkrankung musste sie zurücktreten. Im Herbst 2021 lebt die 52-Jährige mit der Familie auf dem Land.
Whistleblowing macht krank. Physisch hat mir das definitiv geschadet. Ich glaube, diese dauerhafte Anstrengung, die war das. Jetzt bin ich in der Erwerbsminderungsrente und davon lebe ich jetzt.
Seit dem Jahr 2001 haben sich das Bundesverfassungsgericht und das Bundesarbeitsgericht mit dem Hinweisgeberschutz auseinandergesetzt. Die Whistleblower können sich auf das Recht der freien Meinungsäußerung berufen, allerdings innerhalb deutlicher Grenzen.
Genau, das Bundesarbeitsgericht sieht, dass man eben zuerst mal in eine interne Stelle gehen muss.
Dr. Ernesto Klengel, Rechtswissenschaftler am gewerkschaftsnahen Hugo-Sinzheimer-Institut.
In Extremfällen ist es eben dann auch nicht erforderlich. Aber wir haben eben mit der neuen Richtlinie jetzt eben die Regelung, dass das nicht mehr nötig ist, sondern kann man auch direkt sich an Behörden wenden.
Hartmut Bäumer, Vorsitzender von Transparency International.
Wenn sie denn umgesetzt würde, dann ist sie ein großer Fortschritt, weil sie Mechanismen vorsieht, wie Meldungen gemacht werden können, ohne dass die Person, die sie macht, gleich sich selber offenbart oder publik wird und damit sich selber gefährdet.
Die Whistleblower-Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 dient dem Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden. Die Bundesrepublik müsste diese Richtlinie eigentlich bis zum 17. Dezember 2021 in ein Gesetz umsetzen.
Doch schon im Frühjahr 2021 scheitert das Vorhaben in der Großen Koalition am Widerstand von CDU und CSU. Diese bemängeln zu viel Bürokratie. Hartmut Bäumer, Vorsitzender von Transparency International.
Ja, wir sind schlechter aufgestellt als die allermeisten demokratischen Staaten. Frankreich, Kanada, USA, Großbritannien, auch die osteuropäischen Länder haben Gesetze und formulierte Grundsätze, die bestimmte Verhaltensweisen von Hinweisgebern oder Whistleblowern schützen. Das haben wir nicht. Wir haben nur das allgemeine Arbeitsrecht. Jetzt sind wir wieder bei der Treuepflicht.
Aber ich würde es nochmal machen, weil das einfach zu wichtig ist, das Thema. Ja, weil ich finde immer, wenn es um Ungerechtigkeiten geht, ich finde jedes Whistleblowing ist wichtig, weil ich finde, die Öffentlichkeit muss über Missstände informiert werden. Wahrscheinlich kriege ich jetzt keinen Job mehr, aber brauche ich jetzt ja auch nicht. Ich bin jetzt Rentnerin.
Allerdings denke ich, je ehrlicher man ist, umso besser ist es. Umso besser kommt man durchs Leben. Und mir war halt einfach wichtig, dass ich mir weiter in den Spiegel gucken konnte.
Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hat angekündigt, die EU-Richtlinie doch noch umzusetzen und darüber hinaus Whistleblower besser zu schützen.
The striking workers at Gorillas got fired. I am one of them. You are one of them.
Am 16. November 2021 protestieren Aktivistinnen, Gekündigte und Beschäftigte vor einem Lager des Unternehmens Gorillas in Berlin-Kreuzberg.
Bei den Beschäftigten des Unternehmens Gorillas handelt es sich zu einem sehr großen Teil um Menschen mit Migrationshintergrund, viele auch mit begrenzten Deutschkenntnissen.
das restriktive Streikrecht eines Hans Karl Nipperdey, der im Jahr 1943 auch Sondergesetze für sogenannte Ostarbeiter befürwortete, trifft heute bei den Gorillas prekär Beschäftigte mit Migrationshintergrund.
Die gekündigte Gorillas-Mitarbeiterin Doi Gukaya engagiert sich im Gorillas Workers Collective, dem Kollektiv der Gorillas-Arbeiterinnen.
One of the biggest elements of a worker's life is fear.
Die Angst gehört zum Arbeitsleben, besonders für MigrantInnen, die ja häufiger in harten und schlecht bezahlten Jobs arbeiten. Diese Angst ist sehr groß. Die Angst, die Aufenthaltsberechtigung zu verlieren. Die Angst, den Job zu verlieren. Und Gesetze, die einschüchtern, lassen die Menschen verstummen. Die Bosse sollten Angst haben, dass die ArbeiterInnen jetzt das Recht bekommen, zu streiken, wenn sie es wollen, wenn sie Ungerechtigkeiten spüren. Darum geht es bei meinem Kampf, bei den Gorillas.
They should fear that the workers are now given the right to strike whenever they want, whenever they see an injustice at the workplace. This is my whole fight about Gorillas actually.
Es gehe darum, einen Betriebsrat und ein liberaleres Streikrecht durchzusetzen. Der Anwalt Martin Bechert vertritt Gekündigte vor dem Arbeitsgericht.
Na, ich glaube, das deutsche Streikrecht muss zeitgemäß angepasst werden. Das betrifft einmal europäische Vorgaben. Wir haben nach Artikel 6 Nummer 4 der Europäischen Sozialcharta haben wir bestimmte Vorgaben, die müssen wir umsetzen. Und danach ist der verbandsfreie Streik auf jeden Fall rechtmäßig. Die Verbindung von etablierten Gewerkschaften mit dem Streikrecht, ich halte das für nicht haltbar. Die Wurzel des Streikrechts ist nicht die Koalition, sondern die Wurzel des Streikrechts ist das Menschenrecht. Der Einzelne hat das Recht, sich sozusagen als letztes Mittel der Arbeit zu verweigern. Das ist die Wurzel. Die Wurzel des Streikrechts ist der Rechtsbruch und nicht die Ordnung.
Ich habe das Bundesarbeitsgericht um ein Interview gebeten. Darin sollte es um die konkreten Gerichtsurteile unter dem Vorsitz Nipperdeys aus den 50er Jahren gehen. Eine Frage bezog sich auch auf ein Forschungsprojekt des Bundesarbeitsgerichts zur Vergangenheit seiner Richter unterm Hakenkreuz und zu möglichen inhaltlichen und personellen Kontinuitäten.
Die Sprecherin des Bundesarbeitsgerichts antwortete am 15. September 2021:
Sehr geehrter Herr Kessen, wie mir unser Telefongespräch gestern und die von Ihnen nunmehr übersandten modifizierten Fragen zeigen, geht es Ihnen letztlich durchweg um die Beleuchtung von Aspekten zur NS-Vergangenheit von Richtern des Bundesarbeitsgerichts und möglichen inhaltlichen Kontinuitäten. Dazu kann ich jedoch derzeit nur darauf verweisen, dass das Bundesarbeitsgericht ein Forschungsvorhaben zu seiner Geschichte seit seiner Errichtung im Jahre 1954 unter dem Blickwinkel möglicher personeller und inhaltlicher Kontinuitäten aus der Zeit des Nationalsozialismus in Auftrag geben wird. Den für nächste Woche geplanten Termin muss ich daher absagen.
Im Saal des Richtervereins des Bundesarbeitsgerichtes hängt auch heute noch das Porträt von Hans Karl Nipperdey. Vor der Tür der Ahnengalerie befindet sich aber jetzt auch ein Hinweis. Historiker würden nun die Vergangenheit der Richter unterm Hakenkreuz untersuchen. Der Hinweis endet mit der Zeile:
Nach Abschluss der Untersuchung wird über die Zukunft der Bildersammlung entschieden. Den Unternehmern treu ergeben. Das paternalistische Arbeitsrecht des Hans Karl Nipperdey. Ein Feature von Peter Kessen. Es sprachen Frauke Pohlmann, Wolfgang Rüther, Lisa Biel und David Formweg. Ton und Technik Michael Morawitz und Lukas Fehling. Regie Thomas Wolfertz. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.